Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Der Fluch von Fuerte. Ein stiller Morgen am Atlantik. Die Sonne steigt langsam über den Horizont. Die Strahlen tasten sich zögerlich über das ruhige Meer. Noch liegt der breite Sandstrand von Jandia fast menschenleer da. Ein einzelner Jogger läuft seine Bahnen. Ein Mann in den 40ern, drahtig, diszipliniert, mit einem klaren Laufschritt. Ein Mann, der seine Aura auch den leicht angegrauten Schläfen verdankt, seinem scharfkantigen Gesicht und den wachen, smaragdgrünen Augen. Hier auf Fuerteventura nutzt er die ersten Stunden des Tages komplett für sich, bevor das Smartphone beginnen wird, Messages in einer Frequenz zu emittieren, die jeden Mental Health Coach in Schnappatmung versetzen würde. Dabei ist Günther weder Chirurg noch Wirtschaftsminister. Er produziert lediglich Doku-Serien. Und das zumindest seit internationale Streamingdienste neues Geld in einfältige Ideen pumpen mit wachsendem Erfolg. Im Hotelzimmer, einige hundert Meter entfernt, reibt sich Valentin den Schlaf aus den Augen. 25 Jahre alt, den Körper eines griechischen Halbgotts und seit mittlerweile 3 Jahren Günthers Freund. Die beiden hatten sich am Klinikum kennengelernt, als Günthers Produktionsfirma einen Imagefilm über digitale Medizin gedreht hatte. Die erste Zeit war kompliziert, großer Altersunterschied und Günther hatte auch noch familiäre Baustellen, aber seit über einem Jahr sind sie nun offiziell ein Paar und treten auch selbstbewusst als solches auf. An Weihnachten, auf Firmenfeiern oder in Urlauben wie diesen. Der Pool glitzert unter Valentins Fenster wie eine Einladung, aber er braucht heute ein paar extra Minuten, um seine Knochen zu sortieren. Der gestrige Abend war zu lang, der Wein zu gut, das Lachen zu laut. Valentin greift nach seinem Wasser, zieht das Handy unter dem Kissen hervor und sieht die Nachricht. Laufe schon, sehen uns beim Frühstück. Valentin lächelt. Er liebt diese Mischung aus Verbindlichkeit und Distanz, mit der Günther den Alltag organisiert. Auch wenn er manchmal das Gefühl hat, sich selbst zu verlieren in dieser Welt voller Termine, Deals und Smalltalk. Günther nennt es pragmatisch. Valentin nennt es fremdbestimmt. Valentin teilt mit Günther die Liebe zum Sport. Er schwimmt fast jeden Tag, kilometerweise. Die monotone Bewegung, das Wasser, die Einsamkeit dabei, all das gibt ihm das Gefühl, zu sich zu kommen. Vor ein paar Jahren hatte er noch an Wettkämpfen teilgenommen. Heute schwimmt er immerhin an 4 Tagen, jeweils vor der Schicht in der Klinik. An diesem Tag aber nimmt er sich Zeit. Der letzte Urlaubstag. Kaffee auf der Terrasse, in Shorts, barfuß. Der Kellner Juan bringt ihm wie immer seinen Kaffee solo, con un poco de leche. Juan grinst. Euch sin resaca, heute ohne Kater? Valentin schmunzelt. No tanto, gracias, Juan. Der junge Mann beobachtet die Palmen, wie sie sich im warmen Wind leicht bewegen. Alles ist gechillt und selbst der Blick Richtung Alltag erfüllt ihn mit Vorfreude. Valentin liebt seinen Job als Pfleger. Hands-on, strukturiert. 3 Wochen war er nun draußen. Erst die Infektion, ein grippaler Infekt Deluxe mit allen Extras. Keine Schicht, kein Training. Danach hatte sich eines von Günthers Projekten verzögert und sich ein spontaner Slot für eine Woche Fuerteventura ergeben. Kurz vor Abflug war die Krankheit plötzlich wie weggeblasen. Als hätte die Aussicht auf Sonne und Salzwasser sein Immunsystem in Wallung versetzt. Günther kommt zurück, schweißnass mit diesem zufrieden angestrengten Gesichtsausdruck, den Valentin an ihm mag. Ein kurzer Kuss. Läuft, sagt Günther. Valentin grinst. Buchstäblich. Frühstück. Frisches Obst, Naturjoghurt, ein wenig Honig. Günther holt Mandelmus aus seinem Rucksack. Bio vom Markt, musste sein. Costa Palma, fragt Valentin. Nein, Köln-Klettenberg. Sie planen den Tag. Spaziergang nach Eskinzu, Parfum als Souvenir für Günthers Schwester. Mittagessen am Hafen. Später packen und ein letztes Mal am Pool relaxen. Auf dem Weg in den Ort geraten sie in ein Gespräch über die Zukunft. Günther spricht über die Projektentwicklung für seine erste Fiction-Serie und ist euphorisch. Valentin schweigt. Dann sagt er, und wenn ich mir mal was anderes suche, raus aus der Klinik, vielleicht was mit Wasser, Therapie, Schwimmen beibringen, Kinder. Günther nickt, schweigt auch. Dann sagt er, natürlich, why not? Wir kriegen das hin, gemeinsam. Der Abend vergeht mit Bochumer Urlaubsfreunden, der Musik einer Bob Marley-Coverband, etwas zu schrill, nicht ihre Baustelle eigentlich, aber schließlich ist es der letzte Urlaubstag. Valentin tanzt barfuß und wild. Günther schaut ihm zu, ein Glas Primitivo in der Hand, Augen voller Liebe, aber auch etwas Wehmut. In der Nacht packen sie ihre Koffer. Valentin legt das weiße Hemd zur Seite, das ziehe ich morgen im Flieger an, Stuart-Style. Der nächste Morgen ist grau und windig. Die beiden sitzen im kleinen Flughafenbus, der sie und zwei andere Gäste abgeholt hat. Valentin friert und schiebt es auf die Klimaanlage. Später im Flieger wird es noch schlimmer. Er zieht sich den gelben Hoodie über den Kopf, murmelt ein: Ich bin so fertig, dabei waren es doch nur ein paar Biere. Günther greift nach seiner Hand. Minuten später zuckt Valentins Körper fast unmerklich. Günther sieht im Augenwinkel, wie die Lider seines Freundes flackern, ahnt aber das Ausmaß des Desasters, das sich hier anbahnt, nicht im Ansatz. Günther hält es für einen klassischen Hangover, gepaart mit notorischer Reisenervosität. Wahrscheinlich ist Valentin eingenickt und hat schlecht geträumt. Doch dann spannt sich Valentins Körper komplett an, sein Kiefer krampft und Schweiß bricht aus. Günther beugt sich vor, flüstert seinen Namen. Keine Reaktion. Eine Stewardess kommt. Ihr Lächeln ist professionell, aber ihre Augen tasten alarmiert Valentins Gesicht ab. Alles in Ordnung mit ihm? Günthers Stimme ist hart, zu laut. Nein, er zittert. Er hat Fieber. Vielleicht ein Kreislaufzusammenbruch oder so. Günther ist nervös. Was zur Hölle geht hier vor mit seinem Freund? 2 Stunden nach dem Start und knapp 3 Stunden vor der Landung, irgendwo 10.000 Meter über Gibraltar. Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Die Unruhe macht sich jetzt beim gesamten Kabinenpersonal breit. Die Chefstewardess kommt, dann die Durchsage. Ladies and Gentlemen, es gibt einen medizinischen Zwischenfall an Bord. Falls sich ein Arzt oder medizinisch geschultes Personal an Bord befindet, melden Sie sich bitte sofort. Im Flugzeug steigt der Lärmpegel an. Die Anspannung wird spürbar. Für Günther ist das der Worst Case. Günther funktioniert, weil und wenn er die Fäden in der Hand hält und Kontrolle über die Dinge hat. Hier und jetzt ist er komplett hilflos. Eine ältere Frau in Businesskleidung erhebt sich. Ich bin Internistin. Sie tastet Valentins Puls, wendet sich ruhig an Günther und stellt klare Fragen. Die Temperatur wird mit einem Stirnthermometer gemessen. 39,4 Grad. Die Ärztin schaut besorgt. Wir sollten ihn flach lagern, kühlen, beobachten. Ich kann nicht ausschließen, dass es ein Infekt ist, aber das kann auch systemisch sein. Valentin lallt etwas Unverständliches. Dann wendet er sich zur Seite und erbricht sich fast auf Günthers Schoß. Chaos, Decken, Tücher, Passagiere schauen erschrocken. Die Stewardess versucht, die Situation zu beruhigen und greift zum Bordmikro. Bleiben Sie bitte ruhig, eine Ärztin ist vor Ort. Es ist alles unter Kontrolle. Günther fühlt sich wie in seinem persönlichen Katastrophenfilm. Valentin, der noch vor Stunden voller Lebensfreude vor seinen Augen getanzt hat, ist jetzt ein glühender, zitternder menschlicher Vulkan. Als wolle er die Stewardess am Mikro eindrucksvoll Lügen strafen, verdreht Valentin ein letztes Mal die Augen und verabschiedet sich in die Somnolenz. Der Vulkan Valentin ist vorerst erloschen. Etwas, das sicherlich noch keiner der 237 Passagiere erlebt hat, passiert auf diesem Flug. Die Maschine landet außerplanmäßig in Valencia. Ein Notarztteam und ein Krankenwagen positionieren sich auf dem Rollfeld. Eine Erstversorgung im Krankenwagen findet noch auf dem Flughafengelände statt. Valentin ist nun stabil und zumindest zeitweise bei Bewusstsein. Günther darf im Krankenwagen mitfahren. Eine Ausnahme. Die beiden sind nicht verheiratet und Spanien streng katholisch. Doch in diesem Fall siegt die menschliche Empathie. Valentin wird ins Hospital Universitaria Polytechnic La Fe gebracht, dem größten Krankenhaus der Region. Eine halbe Stunde später sitzt Günther im Wartebereich der Notaufnahme. In seinen Händen Valentins Hoodie, noch warm von seinem fiebrigen Körper. Zum ersten Mal, seit er Valentin kennt, hat er Angst. Angst, seinen Seelenverwandten, seinen Geliebten, seinen Partner zu verlieren. Martin, wir haben Günther und Valentin kennengelernt, die eine Woche herrlichen Urlaub auf Fuerteventura machen. Und Valentin war vor dem Urlaub schon krank und hatte eine starke Grippe. Mhm. So, und dann ging es ihm besser. Und dann geht es aber los auf dem Rückflug. Da wird er ohnmächtig. Also samt Fieber, samt Zittern, samt einem Krampfanfall. Das lässt ja an alles Mögliche denken. Aber vor allen Dingen denken wir da natürlich daran, das ist ein denkbar schlechter Ort, um zusammenzubrechen.
Mhm.
Und das große Glück in dieser Geschichte ist ja, dass eine Internistin an Bord ist.
Mhm.
Was seltsamerweise ja tatsächlich häufig der Fall ist, wenn man sich Notfälle in Flugzeugen anguckt. Aber soll das erstmal unser Thema sein, vielleicht für heute, dass wir medizinische Versorgung in Flugzeugen auf diesen Flugreisen näher betrachten?
Ist spannend, ne?
Mhm.
Also
wird
man, sieht man ja häufiger, man reist ja auch mal und hat das vielleicht auch mal miterlebt. Und dann wundert man sich, dass das dann immer so häufig auch gut geht. Also, ja, warum? Also, wir haben ja eine Notfallausrüstung auch on board. Also, die Flugzeuge sind verpflichtet, Erste-Hilfe-Koffer für kleinere medizinische Vorfälle und auch eine Bordapotheke mitzuführen. Das bedeutet, pro 100 Passagiere muss mindestens ein Erste-Hilfe-Koffer vorhanden sein.
Und kann ich mir den so vorstellen wie den Erste-Hilfe-Koffer eines Personenfahrzeugs oder sind das dann auch wirklich gut bestückte, große Erste-Hilfe-Koffer?
Genau, das sind dann große Erste-Hilfe-Koffer. Da ist natürlich alles drin, was man so kennt. Aber Add-ons, also wir haben als Basic-Pflaster natürlich Verbände, Scheren, Desinfektionsmittel, Wundversorgungstools. Aber zusätzlich natürlich auch Sauerstoffgeräte. Das ist ja gerade im Flugzeug auch dann wichtig.
Also extra Sauerstoffgeräte, nicht nur die berühmten, die aus der Deckenmontur fallen.
Ja. Mhm. Und dann halt auch den Notarztkoffer, also den Doctor's Kit sozusagen,
mhm.
also der dann erweitert ist, wo man dann halt auch die entsprechenden Notfallmedikamente mit dabei hat und automatische Defibrillatoren,
ja.
AEDs sogenannte, sind auch da.
Und eine Stewardess kann auch Blutdruck messen, oder? Es gibt auch ein Blutdruckmessgerät.
Genau, und die sind ja auch geschult, ne? Also Schulung des Kabinenpersonals ist ja unglaublich wichtig. Also die Crew wird auch regelmäßig geschult in Erster Hilfe und auch bei der kardiopulmonalen Reanimation. Und dass sie halt auch den Defibrillator entsprechend verwenden können.
Und ist das übergreifend bei allen Fluglinien so? Also ist das was Verpflichtendes? Weißt du das?
Ja, das ist verpflichtend. Aber je nach Airline gibt es natürlich auch noch darüber hinausgehende Ausstattungen. Also, aber es gibt halt auch diese Basics, die auf jeden Fall gewährleistet werden müssen.
Okay. Das Beste ist aber dann natürlich, es gibt wirklich einen Arzt an Bord. Und am besten auch für die jeweilige Fachrichtung.
Ja, dann zuckt man so als Arzt immer zusammen.
Mhm.
Also die Crew ruft dann ja per Durchsage nach medizinischem Personal unter den Passagieren.
Mhm.
Viele Airlines haben Programme, um Ärzte dann auch zu identifizieren und zu belohnen, die dabei helfen. Ärzte sind ethisch auch dazu verpflichtet zu helfen, wenn sie sich melden. Also du kannst ja nicht einfach da sitzen und dann sagen, bin jetzt raus.
Ich bin im Urlaub.
Ja, genau. Also
und sich nicht melden. Das heißt, ein Arzt, der sich in einer solchen Notsituation nicht zu Wort meldet,
kann auch rechtliche Schritte nach sich ziehen. Genau.
Und sage mal, hätte das Bordpersonal denn die Möglichkeit, sich mit einem Arzt am Boden zu verbinden?
Genau, es gibt die Möglichkeit der telemedizinischen Unterstützung, wenn gar nichts hilft. Über ärztlich besetzte Callcenter wie MedAir, SOS International oder MedLink kann sich die Crew dann bei Bedarf mit medizinischer Hilfe unterstützen lassen. Und das ist halt toll, dass es mittlerweile solche telemedizinischen Möglichkeiten gibt. Und dann muss man halt nochmal überlegen, was sind denn die häufigen Notfälle, die dann auch auftreten. Am häufigsten treten ja Kreislaufbeschwerden mit Bewusstlosigkeit auf, Atemprobleme, aber auch Magen-Darm-Beschwerden auf. Und in etwa 90% der Fälle ist der Zustand des Passagiers dann auch unkritisch.
Mhm. Aber bei den 10%
ja.
ist eine Notlandung angesagt, oder? Und speziell, wenn kein Arzt an Bord ist.
Ja, beziehungsweise da muss man halt gucken, ob man das stabilisiert kriegt, wenn man einen Arzt an Bord hat. Und das ist natürlich für die Airlines auch eine mittlere Katastrophe, wenn die irgendwo runter müssen. Mhm. Also auch vom Kostenfaktor natürlich.
Für die Airline schon, aber natürlich ist es für jeden Kapitän eine persönliche, riesengroße Katastrophe eine mögliche Fehlentscheidung getroffen zu haben.
Ja. Und deswegen kann man ja die Fragen stellen, wann ist eine Notlandung notwendig? Also es sind natürlich Entscheidungsprozesse, die da ablaufen. Die Entscheidung über eine Notlandung trifft der Kapitän in Absprache mit der Crew und dann gegebenenfalls auch mit einem Arzt an Bord oder medizinischen Experten am Boden über das Callcenter.
Ja.
Und maßgeblich ist aber die Schwere des Notfalls und das Risiko für das Leben der Passagiere. Und die Kriterien, eine Notlandung wird ja meist nur bei lebensbedrohlichen Zuständen wie Herzinfarkt, schweren Verletzungen oder anderen akuten lebensgefährlichen Situationen veranlasst. Die Wahrscheinlichkeit,
die man einschätzen kann, wenn man sie dann einschätzen kann.
Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit für eine Notlandung ist sehr gering. Also bei Lufthansa beispielsweise, wenn man da mal guckt, einer von 1 Million Passagiere, die das auslösen, so eine Notlandung.
Okay. Das spricht aber eben auch dafür, dass es relativ wenige so ernsthafte Vorfälle gibt.
Genau, aber dann wird auch gut geholfen. Also das medizinische Callcenter am Boden kann dann den geeigneten Landeort dann auch finden und die Versorgung am Boden dann auch vorbereiten. Das ist dann auch für den Passagier oder / Patienten dann auch gut weitergeht, ne?
Und am Boden stellt sich ja dann die Frage, wird der Passagier, dann Patient natürlich, dort weiter behandelt, wo notgelandet wurde? Oder kann der Patient nach Hause gebracht werden, transportiert werden und dort behandelt werden?
Also spielst du auf die Krankenrücktransporte an?
Genau.
Ja, okay. Ja, aber das ist ja nicht nur in diesem Fall, ne, sondern auch vielleicht, wenn einem Patienten was im Urlaub passiert und dann zurücktransportiert werden. Gibt es ja auch die großen Organisationen, ADAC, DAK und auch andere private Rückholunternehmen, die ja sowas organisieren.
Bei denen man, wie im Falle vom ADAC oder DAK, Mitglied sein muss oder man eine Versicherung abgeschlossen haben muss.
Genau.
Oder wenn man die Reise damit bezahlt hat, der Rücktransport inbegriffen ist, wenn sowas passiert. Also es gibt da ja ganz, ganz viele Möglichkeiten,
ja.
Aber so
ja.
ganz selbstverständlich, ich meine, du bist jetzt kein Fachmann im Versicherungswesen, aber so ganz selbstverständlich ist es ja nicht. Ne?
Naja, also der Rücktransport ist in der Regel nur dann natürlich sinnvoll und wird auch von den Versicherungen übernommen, wenn er aus medizinischer Sicht notwendig ist und vom behandelnden Arzt auch bestätigt wird. Ne?
Das bedeutet, wenn die Versorgung und Behandlung in dem jeweiligen Land sichergestellt werden kann, verbleibt der Patient auch dort und wird behandelt.
Genau, also da ist ja auch eine Kosten-Nutzen-Abwägung wieder klar da. Also die Kosten, wenn er dann je nach Entfernung, Gesundheitszustand und auch Dringlichkeit, dann die variieren ja auch von einigen 1.000 Euro bis zu mehreren 100.000 Euro, je nachdem, was das ist und wo die Patienten dann auch liegen. Und dann überlegen sich die Versicherungen natürlich dann auch, holt man den besser nach Hause oder lässt den da? Also wenn du zum Beispiel in den USA behandelt wirst.
Das heißt, auch wenn du eine Auslandskrankenversicherung oder Rücktransportversicherung abgeschlossen hast, bedeutet das immer noch, dass es im Ermessen, in der Erwägung der behandelnden Ärzte liegt.
Ja.
Das heißt,
und ob der Patient dann auch stabil ist, ob
so ein
Rücktransport überhaupt überlebt, ne?
Ja.
Also das muss man natürlich dann auch abwägen.
Aber in der Regel nehmen die gesetzlichen Krankenversicherungen diese Kosten nämlich nicht, außer ein Transport ist bodengebunden, das heißt, es muss nicht geflogen werden und die medizinische Notwendigkeit muss gegeben sein.
Genau, aber dann gibt es halt die Möglichkeit natürlich der Versicherungsschutz, wenn du eine private Reisekrankenversicherung abgeschlossen hast, dann wird das meistens schon dann auch übernommen. Ne?
Ja, aber das meinte ich eben nicht, weil du es dir als Patient so wünschst und du lieber zu Hause behandelt werden möchtest, sondern da muss schon tatsächlich eine Indikation vorliegen.
Genau. Bei Valentin ist das ja auch der Fall, ne?
Ja.
Ja,
ja, absolut. Und eine Begleitperson kann auf diesen Transport mitkommen, oder?
Ja, also in der Regel kann eine Begleitperson kostenlos mitfliegen. Weitere Begleitpersonen sind meist dann kostenpflichtig, aber Günther konnte ja mitfliegen.
Also zusammengefasst ist ein Krankentransport zurück in die Heimat durch spezialisierte Dienste organisiert und auch nur sofern medizinisch notwendig.
So. Und von der Versicherung abgedeckt natürlich. Das ist immer
ja dann in dem Falle, ja, genau. Klar. Wir sind natürlich daran interessiert, ob Valentin vor Ort weiter versorgt wird. Wir möchten auch wissen, ob Günther dabei sein kann, an seiner Seite bleiben kann. Und wir möchten wissen, wie es mit ihm weitergeht. Und das hören wir uns jetzt an. Das Hospital La Fée, ein Komplex aus vier großen Gebäuderiegeln, die mit mediterran hellem Interieur und weitläufigen Marmorböden ausgestattet sind, ist modern und für jeden Besucher beeindruckend. Die automatische Schiebetür zur Notaufnahme öffnet sich hydraulisch zischend. Der Tag ist hell, fast grell, als Günther mit zwei Sanitätern den Transportwagen durch den Eingang begleitet. Valentin liegt darauf, zugedeckt bis zum Kinn, die Haut blass, der Blick leer. Seine Lider zucken leicht, ein Rest Bewusstsein, der sich gegen das Versinken stemmt. Nombre, der Pfleger spricht schnell. Günther antwortet auf Englisch, müde, fahrig. Valentin Jaspers, 25 years old. Fever, vomiting, altered consciousness. Family, Günther zögert dann. Partner, we live together. Ein Blick, ein kurzes Nicken, eine wortlose Antwort, dann darf er mit. In der Notaufnahme fliegt alles an ihm vorbei. Begriffe, Gesichter, Geräte, Blut, Kulturen, Zugang legen, Sauerstoff, Temperatur 39,7, Lunge frei, Kreislauf instabil, CRP über 150. Die Ärztin spricht Deutsch mit leichtem Akzent, ruhig, kompetent. Ich bin Dr. Isabel Marin, die Stationsärztin. Wir vermuten eine schwere systemische Infektion, Sepsis möglich. Wir beobachten ihn engmaschig. Günther nickt, obwohl ihm nur die Hälfte klar ist. Sein Blick bleibt an Valentins Gesicht hängen. Er wird auf die Intermediate Care verlegt. Eine weiße Kammer, zwei Monitore, eine Glaswand. Valentin schläft oder ist weggetreten. Günther sitzt auf dem Plastikstuhl seit Stunden. Eine Pflegerin bringt ihm einen Tee. Nur für Angehörige, sagt sie fast liebevoll. Günther murmelt, gracias. Es ist der erste Moment, in dem ihm auffällt, dass niemand ihn fragt, was Valentin möchte oder was sie planen, dass es eine Schwelle gibt zwischen Partner und Ehemann und er genau davor steht. Am nächsten Morgen ist Valentin kurz wach. Er dreht den Kopf, schaut ihn an. Hey, haucht er. Was ist los mit mir? Günther lacht fast vor Erleichterung. Du bist in Valencia im Krankenhaus. Du hast gefiebert und dich auf meine Designer-Jeans übergeben. Ein schwaches Lächeln. Sorry, aber die ist eh hässlich, sagt Valentin. Dann, ich wollte doch nur zurück ins Wasser. Zumindest sein Humor scheint unbeschadet zu sein, denkt Günther. Und ein warmes Gefühl von bedingungsloser Liebe steigt in ihm hoch. Dann schläft Valentin wieder ein. 24 Stunden später spricht Günther erneut mit der Stationsärztin. Ihr Lebensgefährte stabilisiert sich, aber wir müssen die Ursache finden. Wir denken an ein virales Geschehen, vielleicht postinfektiös, aber es könnte auch hämatologisch sein oder autoimmun. Seine Werte sind extrem diffus. Günther fragt, ob man ihn nach Deutschland bringen könnte. Die Ärztin zuckt mit den Schultern. Wenn er privat versichert ist, vielleicht, aber er ist noch nicht transportfähig. Günther beginnt zu telefonieren. Die Versicherung, ja, eine Umverlegung sei möglich unter bestimmten Voraussetzungen. Das Krankenhaus in Köln, leider keine Kapazitäten. Abends erreichte Jonas Biermann, Valentins Chef in Aachen. Er würde ein Bett frei machen können. Ausgerechnet in Valentins Heimathafen, der Infektionsstation. Eine spanische Agentur, ja, sie könnten den medizinischen Rückflug organisieren. Günther schickt PDFs, unterschreibt Formulare, überträgt Fieberkurven. Was er nicht schafft, meldet er seiner Producerin Katja, die übernimmt. Günther funktioniert wieder. Das gibt ihm Struktur. Er hat die Kontrolle zurückerlangt. Von seinem Freund ist das noch nicht zu behaupten. Am vierten Tag gibt Dr. Marin grünes Licht. Er ist stabil genug. Wenn Sie das organisieren können, tun Sie es. Günther ruft sofort an. Am Abend bestätigt ihm ein Herr mit ruhiger Stimme, der Flug ist für morgen geplant, Ambulanzflugzeug, zwei medizinische Fachkräfte an Bord, sie fliegen mit. Als er zurück ins Zimmer kommt, liegt Valentin mit offenen Augen da. Er sieht erschöpft aus, aber klarer als zuvor. Günther, sagt er, ich habe dich vermisst. Aber ich war die ganze Zeit hier, ich weiß. Aber ich war weit weg. Am nächsten Morgen steht das Ambulanzflugzeug bereit. Weiß, klein, funktional. Günther hilft beim Umlagern. Valentin wird angeschnallt, bekommt Sauerstoff. Die beiden Sanitäter nicken ihm zu. Günther steigt ein. Drinnen ist es eng, steril. Die Triebwerke heulen auf. Günther hält Valentins Hand. 3 Stunden später Landung in Köln. Es regnet. Valentin wird in einen Krankenwagen verlegt. Günther sitzt wieder daneben. Es geht auf die A4. Valentin ist stabil und zum ersten Mal seit Tagen längere Phasen lang wach. Als sie am Klinikum ankommen, erkennt Valentin das Gebäude sofort. Die Notaufnahme seines Arbeitsplatzes. Er dreht den Kopf. Echt jetzt? Ich? Als Patient? Günther grinst. Du hast doch gesagt, du willst zurück ins Wasser. Da fangen wir mal klein an. Ein Pfleger kommt, Mitte 40, überrascht. Valentin, was machst du hier in Zivil? Ich muss checken, wie ihr euren Job macht, sagt er. Günther steht im Hintergrund. Im Wartebereich zieht er sich die Kapuze hoch. Das Hoodie ist immer noch dasselbe. Valentins. Es riecht nach Desinfektionsmittel. Und nach Meersalz. Valentin wird für einige Tage in Valencia im Krankenhaus behandelt. Es wird aber keine eindeutige Ursache gefunden für seine sehr starken Beschwerden. Günther möchte, dass er in Deutschland weiter behandelt wird. Und am 4. Tag ist er dann auch so weit stabil, dass dieser Rücktransport nach Aachen, da wissen wir schon, Gott sei Dank geht's nach Aachen, erfolgen kann. Jetzt geht es immer wieder in der Geschichte darum, ob Günther an Valentins Seite bleiben kann, ob er in die Entscheidungen mit einbezogen wird und ob er dann auch auf diesem Transport an seiner Seite bleiben kann.
Ja.
Wir würden gerne darüber reden, wie denn überhaupt die rechtliche Lage und auch wie du persönlich das in deinem Alltag wahrnimmst. Wie sieht es aus für Partner in gleichgeschlechtlichen Beziehungen, aber auch ja, Heteropaare ohne Trauschein, ohne rechtlichen Status?
Also die Rechtslage für Paare bei medizinischen Unfällen hängt maßgeblich vom Status der Partnerschaft und den getroffenen Vorsorgeregelungen ab. Auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren natürlich. Also, aber da gibt es halt verschiedene Punkte, die man berücksichtigen muss. Ne? Zum Beispiel eheliche und eingetragene Lebenspartnerschaften. Seit dem 1. Januar 2023 gilt das Ehegattennotvertretungsgesetz nach Paragraph 1358 BGB. Das muss ich jetzt erstmal nachgucken und verarbeiten.
Ja.
Nee, und das räumt Ehegatten und damit nach der Eröffnung der Ehe auch gleichgeschlechtlichen Ehepartnern ein vorübergehendes Vertretungsrecht in medizinischen Notfällen ein, wenn der Partner nicht mehr selbst entscheiden kann.
Okay.
Ja, und das gilt natürlich auch für eingetragene Lebenspartner, da sie in Deutschland ja den Ehegatten dann ja weitgehend gleichgestellt waren und sind.
Und für nicht eingetragene Lebenspartner ist es ganz schön schlau, auch wenn es ja ein Thema ist, mit dem man sich nicht so gerne beschäftigt, aber wenn man einander eine Vorsorgevollmacht ausstellt, das heißt ein Schriftstück, in dem man erklärt, dass der andere, also auch wenn es keine eingetragene Lebensgemeinschaft ist, wenn es keine Ehe ist, das kann ja auch ein guter Freund, gute Freundin sein, dem, der man eine Vollmacht ausstellt, unterschrieben. Im Fall der Fälle kann dieser Freund für mich Entscheidungen treffen, wenn es jemanden gibt, dem man so sehr vertraut.
Genau, das ist wichtig, dass man die hat, die Vorsorgevollmacht. Also, dass man da auch frühzeitig dran denkt, dass man jemanden findet, der einen dann auch vertritt in solchen Situationen. Und genau, du hast es gerade gesagt, bei nicht eingetragenen Partnerschaften, also wenn keine Ehe- oder Lebenspartnerschaft besteht, gibt es kein automatisches Vertretungsrecht. Und in Notfallsituationen dürfen die behandelnden Ärztinnen die mutmaßlichen Wünsche des Patienten berücksichtigen. Also dann muss man halt auch selber entscheiden als Arzt, was macht man jetzt. Ne?
Ja, das denkt, das müsst ihr ja ganz persönlich entscheiden und dann auch wahrscheinlich intuitiv.
Ja, ja, aber man fragt natürlich auch. Also man geht zu den Angehörigen oder nahestehenden Personen und man nutzt sie dann quasi als Auskunftspersonen, ne?
Ja.
Und ne? Die sind aber nicht automatisch also vertretungsbefugt.
Ja.
Und das muss dann halt auch im Ärzteteam dann entschieden werden in solchen Situationen. Und wichtig, du hast es gerade ja schon mal angesprochen, die Vorsorgevollmacht, das ist ja für alle Paare unabhängig vom Status ratsam, die auch zu verfassen dann und dass sie da ist, dass man sie rausholen kann, wenn sowas ist, auch auf Reisen vielleicht dann digital sich nochmal irgendwo ablegt, dass man darauf zugreifen kann.
Habe ich nämlich gerade gedacht. Ich meine, man ist ja eigentlich nicht darauf vorbereitet, dass oder man sollte es vielleicht sein, dass jederzeit in jedem Moment irgendetwas passieren kann und man sowas dann bei sich trägt.
Gerade auf Reisen, ne? Kann ja immer was passieren, je nachdem, in welche exotischen Länder man dann fährt, ist das dann ja vielleicht auch häufiger mal der Fall. Oder wenn du dich auf Bergtouren oder irgendwelche Dschungelcamps dann begibst, dann ist es vielleicht auch ganz gut, sowas dann mitzunehmen.
Für gleichgeschlechtliche Ehen allerdings muss es nicht der Dschungel sein, sondern tatsächlich auch Europa.
Genau, also so Länder wie Polen, Ungarn und Rumänien. Also da brauchst du dann halt auch schon diese Vorsorgevollmacht, die ist dann unerlässlich, damit man dann auch entsprechend handeln kann als Partner.
Und handlungsunfähig ist man tatsächlich, wenn man diese Vollmacht nicht zeigen kann, denn unverheiratete Partner gelten vor dem Gesetz als fremd und sie haben kein Recht auf Auskunft, auf Besuch oder auf Mitentscheidung bei medizinischen Maßnahmen. Sehr wohl haben das eben die nächsten Angehörigen, das sind die Eltern, die Kinder oder eben Ehepartner. Aber eigentlich gehen wir ja von Szenarien aus, in denen die behandelnde Ärztin offen und ansprechbar ist. Und dann?
Ja, also es ist sehr wichtig, der Wunsch des Patienten, ne? Sind die Wünsche des Patienten bekannt, zum Beispiel durch frühere Gespräche mit Ärztinnen oder Angehörigen, die man dann sich auch zur Auskunft holen kann, können diese berücksichtigt werden. Die haben aber keine rechtliche Bindung ohne schriftliche Dokumentation. Das ist einfach ganz wichtig. Mhm. Was kann man sonst machen, wenn man in so einer Situation ist? Also es gibt dann halt die Möglichkeit der gerichtlichen Maßnahmen, also ein Eilantrag beim Betreuungsgericht. Also der andere Partner kann dann beim Amtsgericht einen Antrag auf Erteilung einer vorläufigen Betreuung stellen. Die ist jedoch das ist ein langwieriger Prozess und im Akutfall oft nicht schnell genug. Ne? Und dann, wenn du im Ausland bist, das ist ja sowieso nochmal schwieriger.
Unmöglich, ne?
Und dann prüft halt das Gericht, ob eine Betreuung notwendig ist und wer am besten geeignet ist, die dann auch zu übernehmen. Ne? Und das kann dann zum Beispiel auch ein externer Betreuer bestellt werden.
Aber das wollen wir ja alle nicht. Das ist ja überhaupt nicht das Szenario, das wir uns wünschen. Und deswegen ist es einfach sicherer, eine Vertretungsvollmacht auszustellen. Man kann daraus ja auch ein wunderschönes Ereignis machen. Man trifft sich, man plant es, man macht einen schönen Moment daraus.
Genau, und dann gegenseitige Erstellung dieser Dokumente dann auch, ne, dass man das gemeinschaftlich bespricht. Und die meisten denken ja gar nicht an solche Ereignisse. Ich meine, wenn du in Urlaub fährst, dann willst du dich nicht mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung auseinandersetzen. Und da willst du halt eine schöne Zeit haben, aber sowas ist halt wichtig, immer in der Schublade zu haben, ob im Urlaub oder zu Hause, weil leider passieren ja immer mal wieder irgendwelche Ereignisse, die wir so nicht planen können.
Okay, aber wir wissen jetzt Bescheid, wir haben einen Denkanstoß bekommen und einen Handlungsaufruf an dieser Stelle.
Und jetzt hören wir mal weiter, ne?
Ja. Die Tür zur Isolierstation fällt hinter ihnen ins Schloss. Valentin ist zurück, nicht als Pfleger, sondern als Patient. In einem Bett auf seiner Station. Ein Moment, der sich surreal anfühlt. Alles ist vertraut und doch fremd. Ich werde mir die Dienstübergabe morgen sehr genau anhören, murmelt Valentin, und seine Kollegin grinst, ohne es zu übertreiben. Sie weiß, wie zerbrechlich dieser Humor ist. Valentin ist fieberfrei, aber geschwächt. Die Sepsis bleibt ein Rätsel. Alle Kulturen negativ, kein bakterieller Herd, auch viral nichts Nachweisbares. Die Standarddiagnostik ist am Ende. Alles bleibt diffus. Vergrößerte Lymphknoten, Entzündungswerte hoch, Immunsystem hyperaktiv. In der dritten Nacht, als Valentin endlich durchschläft, kommt es erneut zu einem Zwischenfall. Atemnot, Tachykardie, der Monitor piept schrill, die Nachtärztin ist schnell da, verabreicht Cortison, zieht eine neue Blutprobe. Am Morgen ist Valentin wieder stabil, aber erschöpft. Die Kollegin am Bett hält kurz seine Hand. Du machst es spannend. Valentin schaut zum Fenster. Ich habe das Gefühl, mein Immunsystem kämpft gegen sich selbst. Am Nachmittag kommt Günther zurück. Kaffee, Zeitschriften, ein sauber gefaltetes Hoodie und etwas, das Valentin sofort erkennt. Ein Ausdruck aus einem Drehbuch. Ich habe Katja gebeten, mir das zu schicken. Wir hatten doch letztes Jahr diesen Pitch für die Reihe über seltene Erkrankungen. Eine Geschichte hieß Castleman. Und so nenne ich dich in Zukunft auch. Mein Castleman, mein Burgherr. Morbus Castleman, ja, es klingelt. Damals hatte Valentin die Fallbeschreibung aus Neugierde und morbider Faszination regelrecht verschlungen. Eine Art Lymphknotenüberwucherung, Entzündungshölle. Ja, bestätigt Günther. Es kann wie ein Lymphom wirken, hohes CRP, Anämie, Autoimmunmarker ohne klares Ziel. Passt das? Günther nickt. Die Figur hatte Fieber ohne Fokus, wie du, und riesige Lymphknoten, inoperabel. Valentin drückt die Klingel. Wenige Minuten später steht Dr. Jonas Biermann vor seinem Bett. Valentin berichtet. Jonas, denkst du, wir sollten Professor Mücke anrufen? Am frühen Abend tritt Professor Mücke ein. Augen wach, Körperhaltung gelassen. Ich höre, Sie haben eine Theorie. Valentin erzählt von den Lymphknoten, der Interleukinkaskade, dem systemischen Bild ohne Erreger. Mücke hört aufmerksam zu, fragt nach dem IL-6-Wert. Der war tatsächlich stark erhöht. Dann sagt er, ich veranlasse eine Lymphknotenbiopsie und schicke sie direkt an unsere Hämatopathologen. Sollten Sie recht haben, haben wir einen seltenen Fall, aber einen, den man behandeln kann. 2 Tage später. Die Diagnose steht fest. Multizentrischer Morbus Castleman. Eine seltene lymphoproliferative Erkrankung mit überschießender Immunaktivierung. Chronisch. Schwer fassbar. Aber zum Glück behandelbar. Wer hätte gedacht, dass Fernsehen schlau macht? Valentin liegt still, als Martin Mücke ihm die Diagnose erklärt. Dann schaut er Günther an. Ich bin kein Fall. Ich bin ein Mensch. Aber ein ziemlich komplizierter. Günther lacht leise. Und äußerst selten. Aber das wussten wir auch schon vorher. Sie starten mit einem Antikörper gegen Interleukin 6. Die Entzündungswerte fallen innerhalb weniger Tage. Valentins Zustand stabilisiert sich sichtbar. In der nächsten Woche nimmt er das erste Mal am Teamfrühstück auf der Station teil. Am Tisch. Nicht im Bett. Früher habe ich immer gesagt, der Kaffee ist besser als die Therapie. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Einige Tage später, als sie gemeinsam vor der Klinik spazieren gehen, sagt Valentin, ich habe immer gedacht, ich bin unverwundbar. Aber vielleicht ist es okay, ein Mensch zu sein. Valentin grinst und lehnt sich kurz an Günther. Martin, Günthers Immunsystem spielt verrückt, aber dafür gibt es eine Diagnose. Es gibt dafür einen Grund. Ihr habt eine sichere Diagnose gestellt, Morbus Castleman.
Mhm. Mhm. Genau, das ist eine seltene Erkrankung der Lymphknoten. Da ist nochmal vielleicht wichtig zu sagen, das ist nicht direkt Krebs, aber das Immunsystem spielt verrückt. Verrückt.
Mhm. Verrückt.
Verrückt, bei mir auch schon. Ne? Also ähnlich wie bei einem Tumor oder einer chronischen Entzündung. Man kann sich das also so vorstellen, die Lymphknoten verhalten sich, als würde der Körper gegen etwas kämpfen, aber es gibt keinen Feind.
Ne? Okay, also der Angriff geht ins Leere.
Genau.
Aber sämtliche Reaktionen sind da. Entzündungen, Fieber, all das, was Valentin hat.
Vielleicht sollte man auch nochmal erklären, wir haben ja das Thema der Lymphknoten. Ne?
Ja.
Also was sind denn Lymphknoten? Sind ja so kleine, bohnenförmige Filterstationen im Körper und die gehören halt zum Immunsystem. Und die helfen normalerweise, Infektionen abzuwehren. Und beim Morbus Castleman sind diese Knoten aber dauerhaft aktiv und auch vergrößert, obwohl keine echte Infektion da ist. Ne?
Und die sind vergrößert, weil sie eben dauernd feuern, weil sie dauernd im Betrieb sind.
Genau. Und ja, wir haben da ja auch verschiedene Formen. Man unterscheidet zwischen uni- und multizentrischer Form. Das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Also unizentrischer Castleman, Amerikaner, da ist dann nur ein Lymphknoten oder ein Bereich ist betroffen. Und das ist meist gut behandelbar durch Operation. Und wir haben halt den multizentrischen Castleman. Da sind halt mehrere Lymphknoten im ganzen Körper betroffen. Oft dann auch mit schweren allgemeinen Symptomen verbunden. Und das kann halt chronisch verlaufen und auch eine intensivere Behandlung dann brauchen. Ne?
Und grundsätzlich ist Morbus Castleman eine Krankheit, die in jedem Alter auftreten kann, ja?
Genau. Also Morbus Castleman kann in jedem Alter auftreten, wobei der Altersgipfel der multizentrischen Form bei 40 bis 50 Jahren liegt und der unizentrischen Form bei ungefähr 30 bis 40 Jahren so seinen Höhepunkt dann auch hat, ne? Oder beziehungsweise auftritt.
Und wodurch wird diese Krankheit ausgelöst?
Die Ursachen, die sind nicht vollständig geklärt, aber manchmal steckt ein Virus, ein HHV6, also Herpesvirus, dahinter. Es spielt häufig aber auch so ein Botenstoff eine Rolle, das Interleukin-6. Interleukin-6 sorgt für Entzündung. Und was man sagen muss, es ist ja keine Erbkrankheit, das ist nicht ansteckend und es ist auch nicht selbstverschuldet irgendwie, ne? Deswegen sollte man
keiner,
das ja auch nochmal.
Keiner infiziert sich freiwillig mit einem Herpesvirus. Ich wollte ganz kurz aber auf den Herpesvirus zurückkommen, weil da denkt man eben wieder sofort an, es gibt ja Herpes-Virus-induzierte Lymphkrebsformen. Mhm. Und damit haben wir es hier aber nicht zu tun. Das heißt, dieses Virus löst die Überaktivität oder nicht endende Aktivität der Lymphknoten aus, ja?
Genau.
Aha. Und sag, wenn wir jetzt über Therapieformen sprechen, könnte ein solcher Lymphknoten auch entfernt werden?
Genau, hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, die Therapie der Wahl ist bei unizentrischer Form die vollständige chirurgische Entfernung des betroffenen Lymphknotens. Dies führt bei den meisten Patienten zur Heilung und hat natürlich dadurch auch eine sehr, sehr gute Prognose. Mhm. Wenn dann aber mehrere Lymphknoten befallen sind, also multizentrische Form, die hat natürlich eine ungünstigere Prognose, die Gesamtüberlebensrate nach 5 Jahren liegt dann so ungefähr bei 50-70%. Da ist natürlich auch die frühe Diagnosestellung spielt da wieder eine Rolle.
Wie immer.
Und da gibt es dann bei der multizentrischen Form natürlich auch verschiedene Ansätze. Man kann halt dann entsprechend auch hier operieren natürlich, verschiedene Lymphknoten versuchen rauszunehmen. Aber wenn natürlich sehr, sehr viele betroffen sind, wird das halt schwierig. Dann kann man in Richtung Antikörpertherapie dann auch gehen. Man hemmt zum Beispiel das Interleukin 6. Das reduziert dann die Entzündung und die Symptome. Da gibt es halt Medikamente. Man kann aber auch mit Cortison und Immunsuppressive arbeiten. Das dämpft dann das überreaktive Immunsystem. Dann gibt es auch Kombinationen, wo man dann halt auch mit Chemotherapie und Immuntherapie reingeht. Mhm. Bei schwerer, multizentrischer Form oder auch wenn Komplikationen aufgetreten sind, dass man dann nochmal ein anderes Therapieregime dann fährt. Und wenn man sich halt so Subtypen anguckt, da sind wir vorhin nicht so drauf eingegangen. Es gibt dann ja auch das Problem, dass HHV-8-Viren da sind und aktiv werden.
Das ist der humane Herpesvirus.
Genau, der humane Herpesvirus Typ 8. Und dass der halt aktiv wird, weil eine andere Immunerkrankung vorliegt, zum Beispiel HIV.
Mhm.
Ja? Mhm. Und dann würde man natürlich auch versuchen, dann diesen Virus zu behandeln. Also zum Beispiel bei HIV-positiven Patienten, dass man dann da gezielt
gegen
das Virus geht und auch vielleicht versucht, dann auch die Viruslast zu reduzieren.
Mhm. Aber ansonsten ist es so, und das meine ich gar nicht herabsetzend, try and error. Was am besten funktioniert,
ist die Therapie. Ja, das ist ja immer Therapie sehr individuell dann auch, dass man da halt guckt. Und wir haben das ja jetzt nur so ein bisschen angeschnitten. Man muss sagen, das ist sehr komplex. Es gibt halt verschiedene multizentrische Formen, verschiedene Subtypen, die auch darunter gefasst werden. Also wer sich hier noch nicht komplett abgeholt fühlt, den muss man da ein bisschen auf die Fachbücher verweisen
weil es
oder
Rahmen hier sprengt, ja.
Mal ein Medizinstudium anstreben. das ist dann schon sehr, sehr speziell. Da muss ich auch dazu sagen, wir beschäftigen uns ja auch nicht ganz täglich mit diesem Thema. Deswegen gibt es ja auch die Spezialisten, die diese Form behandeln und die dann einfach voll in dem Thema natürlich drin sind als Behandler. Und vielleicht werden die auch sagen, hier, ihr habt was vergessen natürlich. Aber wir haben versucht, jetzt hier mal so die ein bisschen die Basics dann anzusprechen.
In jedem Fall eine tolle Geschichte. Ich danke dir für Aufklärung. Und wir wünschen Valentin alles Gute.
Ja.
Und allen anderen, die zugehört haben, natürlich auch.
Dann bis bald.
Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.